Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder mit einem Debüt. Bei uns zu Gast ist Won Yee, er ist Associate bei Cavalry Ventures. Und wir haben über, ja, wahrscheinlich das Thema der Stunde gesprochen. Natürlich geht es um die künstliche Intelligenz, aber wir haben eine Finanzierungsrunde zu so einem Thema besprochen, was sofort wieder kribbelt, wo man genau wie bei ChatGPT damals das Gefühl hatte, man muss es unbedingt sofort mal probieren, auch wenn es jetzt hier in dem Fall ein bisschen komplizierter ist wahrscheinlich, aber ich glaube nicht minder spannend. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, zum allerersten Mal bei uns Won Yee von Cavalry Ventures.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, ich freue mich heute zum ersten Mal hier, Won Yee von Cavalry Ventures. Hallo Won.
Hi Jan, freut mich hier zu sein.
Freue mich sehr, dass wir sprechen. Ja, super, dass wir sprechen, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, weil du hast ein cooles Thema mitgebracht, so die gerade angesagte Lieblingsecke, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
Absolut. Ich bin Associate bei Cavalry, einem in Berlin ansässigen Frühphaseninvestor. Genau, ich glaube, wir waren häufig hier im Podcast zu Besuch, aber nochmal, um das Ganze in der Nutshell zusammenzufassen, wir sind super Early Stage, gerne Seed, Pre-Seed und dort auch gerne als Lead oder Co-Lead Investor. Das heißt, das, ja, mit der erste institutionelle VC, der aufs Cap-Table kommt, und wir investieren gerade aus der dritten Fondsgeneration mit einer Ticket-Size von, ja, 500.000 bis zu 4 Millionen, aber da sind wir flexibel. Und eigentlich investieren wir gerne in alle Sektoren, solange das in Europa ansässig ist und solange das Unternehmen Tech, also Software, enabled oder getrieben ist.
Mhm. Gibt es da trotzdem bestimmte Schwerpunkte? Weil das ist ja relativ breit noch, ne?
Es ist relativ breit. Ich glaube, wenn man sich unser Portfolio anschaut, dann wird man sich denken, dass wir ein B2B-SaaS-Investor hauptsächlich sind. Und das hat sich so entwickelt, dass wir diese Unternehmen einfach am besten verstanden haben, also besser als consumer-fokussierte Unternehmen. Und dementsprechend sind wir dort häufig investiert. Aber solange wir ein Gründerteam haben, das den Markt gut kennt, das ein Produkt baut, was aus einer Unique Insight generiert wurde, dann sind wir dort auf jeden Fall auch nicht zurückhaltend.
Cool. Und gibt's so Themen, die dich jetzt gerade reizen oder wo du besonders hinguckst?
Also reizen, weil ich das wahrscheinlich privat auch viel benutze, so wie jeder andere auch. Und zweitens auch, weil es einfach ein Hot Topic ist, ist gerade AI oder AI enabled Businesses und Produkte. Und da geht's ja auch bei dem heutigen Thema drum, das ich mitgebracht habe.
Mhm. Da würde ich sagen, steigen wir ein, ne? Das Thema ist wirklich spannend.
Sehr gerne, ja. Mhm. Genau, ich habe mitgebracht Predibase aus den USA. Das ist ein Unternehmen, das gerade 12,2 Millionen in der Series Extension geraced hat. Extension, weil sie letztes Jahr schon eine Series A, ja, First Closing sozusagen hatten. Dort wurde die Runde angeführt von Greylock. Das waren 16,3 Millionen. Und jetzt bei der Extension ist Phylicis mit ans Board gekommen und die führen die Series A an. Ja, also beides super top-notch Investoren. Greylock, ich glaube Facebook und LinkedIn sind so die berühmtesten Investments, und Phylicis hat unter anderem auch in Shopify investiert. Und was macht das Unternehmen? Das Unternehmen bietet eine deklarative Low-Code-AI-Plattform an. Das heißt, es ist eine Machine Learning Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, in einer Low-Code-Umgebung ihre eigenen Modelle zu entwickeln. Also, wenn das zu abstrakt ist, dann steige ich da natürlich sehr gerne nochmal ein bisschen tiefer ein und versuche das mal zu verdeutlichen mit Use Cases. Also, das heißt eigentlich im Grunde genommen, dass Kunden, die ihre eigenen Machine Learning Modelle bauen und optimieren wollen, zu Predibase gehen können, ihre Daten dort einspielen können über eine API, und dann dieser Schritt bis zum fertigen Modell, der wird dann quasi von Predibase quasi abgenommen oder halt stark erleichtert. Also deren Value Add oder unique Selling Point ist, dass das Unternehmen, die quasi ein Talent, was AI angeht, hat, was SQL und Python bedienen kann, dass diese Unternehmen jetzt ihre eigenen Modelle bauen können. Und mit diesen Modellen, also sei es ein kleines Language Model oder Large Language Model, so wie bei OpenAI, diese Modelle können dann halt für verschiedene Use Cases verwendet werden, zum Beispiel sagen wir mal, eine Versicherung, die diesen Prozess automatisieren will, dass Versicherungsfälle valide sind und welche Schadenssumme dort ausgezahlt werden soll, dass das über eine AI oder Machine Learning, über ein Machine Learning Modell abgewickelt werden soll, die können das dann quasi über Predibase machen. Und genau, das ist so ein Use Case. Und was interessant bei Predibase ist, also das eigentlich Interessante ist ja, dass es so die Zielvorstellung von vielen Anbietern solcher Tools sicherlich sein wird, dass Unternehmen halt Plug and Play ihre eigenen Modelle bauen können. Aber das ist natürlich technisch einfach eine unglaublich anspruchsvolle Aufgabe. Aber das Team ist, glaube ich, und auch die Genese des Unternehmens, das passt sehr gut einfach auf das Thema, weil Piero Molino zum Beispiel, der CEO, der war bei Uber, der CTO, der war auch bei Uber. Und die Genese des Unternehmens hängt damit zusammen, dass das Produkt von Predibase auf einer Open Source, auf zwei Open Source Projekten eigentlich basiert. Die heißen lustigerweise Ludwig und Horowat, oder weiß nicht genau, wie ich das richtig ausspreche. Aber diese Software Development Kits, die da von Uber damals entwickelt wurden und auch von Top-Firmen wie Apple etc. eingesetzt wird immer noch, das haben die beiden quasi mitentwickelt. Und dann haben sie sich, kann natürlich sein, dass sie gedacht haben, okay, jetzt haben wir so eine gute Open-Source-Plattform, lass das doch mal mitnehmen und dann ein eigenes Produkt draufsetzen und dann irgendwie Managed Services anbieten, eine Paywall drumherum ziehen und dann können wir das auch an die Enterprises verkaufen, die nicht so viele AI-Talent haben, die mit diesen Open-Source-Projekten wahrscheinlich nicht sehr viel anfangen können.
Mhm. Das, was du beschreibst, klingt so nach irgendwie der Zukunft von AI eigentlich, ne? Also man hat ja bei OpenAI oder ChatGPT und so immer dieses Problem, dass man eigentlich Daten irgendwie abgibt, ne? Möglicherweise diskrete Daten, die dann keine Ahnung, von Wettbewerbern oder generell einfach den geschützten Raum verlassen, ne? Und hier ist es ein bisschen anders, wenn ich es richtig verstehe, ne?
Absolut. Also Unternehmen können, und da sprichst du, glaube ich, einen sehr wichtigen Punkt an, auf den ich eh noch zu sprechen kommen wollte. Unternehmen können jetzt natürlich nicht einfach frei herum irgendwo ihre Modelle bauen. Die brauchen da eine sichere und eine einfache Lösung. Einfachheit habe ich ja gerade schon ein bisschen irgendwie erklärt, warum ich glaube, dass es quasi notwendig ist, weil es gibt nicht so viel AI-Talent auf der Welt. Und Sicherheit, weil diese Large Language Models, die entwickelt werden, die müssen halt ja in so einer privaten Umgebung, wo sehr sensible Daten reinkommen, wie zum Beispiel bei dieser Versicherung, dass sie dort gehandhabt werden. Und sowas bietet halt quasi Predibase an.
Und die Einsatzgebiete, ich meine, du hast gerade gesagt, Plug and Play, so Low-Code, No-Code, das klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein, ne? Weil ich habe das mir angeschaut jetzt im Vorfeld, habe gedacht, das muss man sofort mal testen. Das klingt halt nach so einem Tool, auf das man echt gewartet hat eigentlich, ne?
Absolut. Und es gibt, glaube ich, auch, also interessanterweise auch jetzt haben wir in den letzten 2-3 Wochen Unternehmen gesehen, die so eine Gen AI für große Unternehmen halt anbieten wollen. Das heißt, eine sehr ähnliche Richtung, wie Predibase es macht. Jedoch ist es, glaube ich, wie gesagt, technologisch einfach unglaublich challenging, so ein Produkt da in den Markt zu setzen, das dann auch wirklich funktioniert. Und zweitens auch genau dieses End-to-End und bei End-to-End dann zu wissen, wo fängt es an, wo hört es auf. Da ist halt Predibase extrem gut drauf spezialisiert. Und der dritte Faktor bei Predibase ist, dass diese Produkte schon von vielen Enterprises in der Fortune 500 benutzt werden und auch von großen Scale-Ups, die sicherlich auch viel Tech-Talent haben. Also werden sie auch genutzt. Das heißt, dieser Product-Market-Fit und der ist quasi schon da. Und deswegen wahrscheinlich auch nochmal diese Series A-Extension in dieser Marktumgebung, die dir sehr positiv für AI-Unternehmen gerade ist,
ja, und an das Team macht man wahrscheinlich aber einen Haken dran, ne? Ich glaube, das sieht die Runde, spiegelt das wahrscheinlich auch wieder, ne? Wenn du sagst, auch so diese krassen Investoren, so Greylock und jetzt Fellis, das kannte ich offen gestanden nicht, aber da kriegt man also wahrscheinlich der Rückenwind des Themas gerade, aber wahrscheinlich auch, weil das Team einfach wirklich, keine Ahnung, über jeden Zweifel haben ist wahrscheinlich, ne?
Absolut. Also ich glaube, das ist so der Traum eines Investors, wenn du so ein Team vor dir hast mit so einem Produkt, was halt auf Open Source basiert, wo du weißt, dass das Produkt quasi im Developer-Markt gut angekommen ist Und dann natürlich nochmal hier die Autoren quasi des Projektes als Founder zu haben, die genau wissen, was sind so die Schmerzpunkte beim Entwickeln. Und genau, was du dann als zweites angesprochen hast, dieser Markt und dieser Rückenwind, der ist gerade halt einfach, ja. Also ich will überhaupt jetzt nicht sagen, dass es irgendeine Bubble ist oder so, aber das ist einfach schon sehr, sehr positiv für AI-getriebene Businesses, ja.
Und Thema Open Source, vielleicht generell nochmal Geschäftsmodell, wie wertest du das? Weil ich meine, das ist natürlich auch nochmal eine Sache, mit der man hinterher irgendwie, also ich glaube, Open Source hat den großen Vorteil, es bringt eine sehr, sehr schnelle Durchdringung des Marktes, ne? Also Stichwort Geschwindigkeit und vielleicht auch Landgrabbing und so weiter, aber kann man trotzdem sagen, welche Geschäftsmodelle da wie gegeneinander vielleicht konkurrieren?
Ja, das ist, ich meine, welche Modelle konkurrieren da? Einmal Open Source und einmal Closed Source natürlich, wenn man das ganz einfach halten will. Mhm. Und ich glaube, was du jetzt angesprochen hast, Open Source, das sind schon die wichtigsten Sachen. Also du gehst da früh in den Markt, du lässt eine Community mit am Produkt bauen. Du weißt halt also, okay, das sind jetzt erstmal Features, die wirklich vom Markt gefordert werden und hast das jetzt nicht in deiner Dunkelkammer dir erdacht. Also das ist einmal der große Vorteil. Auf der anderen Seite diese Open-Source-Projekte zu nehmen und dann quasi eine Paywall drumherum zu bauen, wenn das halt Funktionalitäten erfüllen soll, die man im Unternehmen braucht, das ist natürlich auch eine Gefahr, ja, weil diese Leute, die da in der Community irgendwie contributen, die arbeiten auch in Unternehmen und da gibt's natürlich auch mal Backlash, wenn auf einmal ein Open-Source-Projekt nicht mehr so offen ist wie davor und man dafür bezahlen soll. Also ich glaube, das ist eine Sache, die solche Unternehmen beachten müssen und dann natürlich auch, es ist halt per Definition open. Das heißt, eigentlich kann jeder andere Developer dorthin gehen und das Produkt aufbauen. Dann kommt es natürlich darauf an, welchen inkrementellen Wert man als Unternehmen auf diese Open-Source-Projekte noch bringt.
Mhm. Das Unternehmen ist 2 Jahre alt erst gerade, ne? Das ist schon spannend. Jetzt eine Series A Extension. Kannst du das nochmal einordnen? Warum nicht eine Series B? Also warum machen Sie jetzt eine Extension?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann dann natürlich nur mutmaßen. Also ich meine, die Series A, die erste Runde quasi, die war, glaube ich, im Mai letzten Jahres. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es 2 Gründe eigentlich hat, die Investoren dazu verleitet haben, da eine Extension zu machen. Erstens, einfach, weil dieser Markt gerade einfach so einen unglaublichen Auftrieb hat. Also Vektordatenbanken zum Beispiel, die auch also in dem Bereich da anfallen. Also Pinecone hat letzte Woche, glaube ich, eine 100 Millionen Series A geclosed, dass sie dort auf diesem Zug mit aufgesprungen sind. Und zweitens, um eine Series B zu raisen, brauchst du natürlich KPIs, die erfüllt sind. Und das kann natürlich gut sein, dass Prettybase die einfach noch nicht erfüllt hat, aber halt diesen Marktumstand nutzen wollte oder halt irgendwie schneller skalieren will und schneller neue Features in den Markt bringen will, weil sie merken halt auch, dass viele andere Unternehmen dran arbeiten, dass sie jetzt nochmal eine Extension gemacht haben und dann jetzt nochmal richtig Gas geben.
Also du glaubst nicht, dass sie vielleicht bestimmte Meilensteine noch nicht erreicht haben oder das Marktumfeld zu schwer?
Ja? Achso, ja doch, das genau meinte ich mit den KPIs, in die sie hineinwachsen müssen. Ne? Ja, und darauf dann, also wenn sie dann die Series B Valuation quasi optimieren wollen, dann machen die das am besten mit einer Series A Extension.
Weil man sieht ja wirklich große Runden gerade in dem Segment, ne? Jetzt hätte ich gedacht, das wäre hier so ein Thema. Vielleicht kannst du nochmal, ich weiß nicht, auch nur mutmaßen natürlich, wie groß sowas werden kann. Ich hätte jetzt gedacht, dass die eigentlich wahrscheinlich sehr leicht haben müssten, an Geld zu kommen gerade.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass die Gründer und dann mit Greylock im Rücken eine Schwierigkeit haben, große Runden zu raisen, ist vielleicht aber auch einfach so ein Learning aus den letzten Jahren, dass man halt jetzt nicht zu sehr neue Runden raise mit Bewertungen, in die man kaum hineinwachsen kann. Mhm. Also das kann natürlich sein, dass man da, also vor allem die Investoren haben sicherlich dort auch ihre Lessons gelernt. Das heißt, dass das man will dem Unternehmen nicht zu viel aufbürden und man will natürlich auch Bewertungen selber haben, in die das Unternehmen reinwachsen kann und dann in der nächsten Runde gibt es dann am besten keine Downround oder eine strukturierte Runde. Ja.
Wie guckt ihr insgesamt auf diesen Markt? Also Stichwort Winner Takes It All. Ist das so ein Thema hier, wo du sagst, da von der Sorte kann es eigentlich nicht so viele geben?
Ich glaube, also als ich diese Pressemitteilung gelesen hatte und auch bei Unternehmen, die was Ähnliches machen, ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt Consumer like Winner Takes It All Market ist. Also ich glaube, bei so einem Produkt wie Prettybase das hat, das ist Low-Code, das ist irgendwie gut für die Demokratisierung von AI. Ob man damit jetzt jeden einzelnen Schritt einer Modellierung abbilden kann, das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Also es gibt sicherlich viele andere Open-Source-Projekte, die wir uns irgendwie im Rahmen unserer Dealflow-Tätigkeiten auch angeschaut haben, so wie Mosaic ML und das andere habe ich jetzt gerade vergessen, aber genau, das sind auch so Machine Learning, ja, Enablement Frameworks quasi, also die dann mächtiger sind und die andere Sachen besser machen können als Prettybase. Zum Beispiel, wenn du jetzt, ja, du willst jetzt eine Low-Code-Umgebung haben, damit möglichst viele Leute mit nicht genug Ausbildung in dem Bereich das nutzen können, dann optimierst du halt quasi darauf. Aber es gibt sicherlich auch Nachteile, wenn du so einen Managed Service hast, wie zum Beispiel die Kosten, die bei einer Skalierung anfallen, wenn du super viele neue Modelle testest. Das kostet ja alles sehr viel Geld. Also du musst ja die Cloud-Infrastructure irgendwie zahlen oder irgendwelche Umgebungen, die das alles hosten können. Und da gibt's sicherlich andere Modelle, die das besser machen. Also ich glaube nicht mal unbedingt, dass ein Unternehmen nur mit Mosaic ML oder nur mit Prettybase arbeitet, sondern ich glaube, dass sie auch nebenher existieren können und auf verschiedene Use Cases besonders ja gut reagieren quasi.
Vielleicht noch ein kurzer Gedanke zu den Kosten, weil man sieht ja jetzt bei Anthropic oder OpenAI und sowas, dass sie einfach mit gigantischen Kosten zu tun haben, ne, weil sie die Serverkapazitäten bereitstellen müssen, dann wird da schon sehr früh mit Microsoft und mit Google und so gepartnert. Ja. Das ist jetzt hier noch nicht, das deutet sich noch nicht an. Ist das, weil das Modell komplett anders funktioniert oder kommt das bei denen noch?
Ich meine, für die Kunden von Prettybase ist das ja eher ein Problem, oder?
Also wenn
ich deine Frage richtig verstanden habe. Also Prettybase bietet das an und ich denke mal, die Hosting-Kosten, die fallen bei dem Kunden an. Das heißt, wenn die zu viele Modelle entwickeln und neu irgendwie feintunen wollen, dann müssen sie auch sicherlich darauf achten, dass sie das gut skaliert bekommen oder halt genug Geld haben. Ja.
Also eigentlich ein smarter Ansatz, ne? Für Prettybase. Ja.
Ja, absolut. Ja.
Cool. Also tolle Richtung, muss ich sagen. Also das ist ein sehr cooles Modell, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, wir hören von denen noch mehr. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, es ist eine gute Entwicklung, also wenn man das so zusammenfasst, in die quasi Anführungszeichen Demokratisierung von AI, dass viele Unternehmen das nutzen können. Und das ist sicherlich für den ganzen Markt gut. Und jetzt, wo wir gerade ein bisschen über die Kosten auch gesprochen haben und so, da gibt's ja auch dann wieder neue Opportunitäten für andere Startups, das zu optimieren. Ja, also ich finde das immer ganz spannend, dass es so im Ökosystem sich quasi immer weiterentwickelt und dann gibt's immer wieder neue Unternehmen, die andere Probleme lösen.
Total. Aber es ist natürlich für jemanden wie euch auch schwierig, dann Schritt zu halten, ne? Weil jetzt gerade bei so einer, ist ja fast so eine exponentielle Geschwindigkeit gerade, ne?
Ja, es ist, also für mich ist es wirklich unmöglich, da alles im Blick zu behalten. Ich bin ja jetzt auch kein Techie quasi, also aber ich versuche da mit den Tools, die uns AI auch beschert, quasi Schritt mitzuhalten und dann ja auch meine 2 Cents dazu geben zu können.
Cool. Ja, die haben heute Spaß gemacht, muss ich sagen, die 2 Cents. Vielleicht nochmal zum Schluss dein Call to Action oder euer Call to Action. Wer darf sich melden bei euch?
Genau, wie gesagt, also wir sind open for business. Wir haben unseren 3. Fonds geraised, das heißt, aus dem wir auch schon investieren. Und Dealflow zieht jetzt vor dem Sommer auch nochmal gut an. Also wir sind hungrig und jeder, der in Europa ein Business aufbaut, sei es noch eine Idee oder ein bisschen weiter und das Software getrieben ist, der kann sich sehr gerne bei uns melden.
Super. Du, Wanda, hast mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ne?
Bis zum nächsten Mal, Jan. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir, ne? Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war also Von Yi von Cavalry Ventures und ich habe es ja vorher gesagt, echt ein geniales Thema. Wir werden das auf jeden Fall mal durchleuchten und gucken, ob wir das irgendwie für uns einsetzen können. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Und ich finde auch, wie gesagt, Von hat seine Sache super gemacht, hat die ganzen Details und Potenziale, finde ich, sehr gut erklärt. Wenn es euch gefallen haben sollte, gerne wie immer weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen, Kollegen, die hier mal reinhören sollten, entweder genau in diese Folge oder generell in unseren Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Und nicht vergessen, wir haben einen Newsletter gestartet, der dieses Format hier flankiert. Das heißt, wenn euch Investments und Exits interessieren, dann schaut doch am besten mal auf unserer Plattform vorbei, www.startupinsider.de, und geht dort auf den Bereich Newsletter. Da findet ihr alle Newsletter, die wir rausbringen. Unter anderem, wie gesagt, einer zum Thema Investments und Exits. Ja, das war's jetzt wirklich. Euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.